Heute werden wir in der Predigt auch so ein paar Beispiele oder zwei Beispiele hören, wie Gott seine Leute auch beruft und wie er sie sucht und ihnen nachgeht und sie zubereitet für seinen Dienst. Texte, aus denen wir auch für unser Leben was lernen können und auch für unser Leben etwas mitnehmen können. Ja, an sich haben wir ja jetzt ein Sommerprogramm in unserer Gemeinde, aber gibt es natürlich Sommer-Events oder Veranstaltungen, Freizeiten, Jungschar und so weiter. Aber am Dienstag gibt es trotzdem auch eine normale Gebetsstunde. Am Dienstag 19.30 Uhr hier im Haus kann man einladen. Wenn jemand vielleicht in seinem Hauskreis Sommerferien hat, wäre das eine Möglichkeit, hierher zu kommen und hier auch Gemeinschaft mit anderen zu haben. Ja, nein, es ist unmöglich, ich bin zu jung. Das ist der Predigttext für heute. Eigentlich sind es zwei Predigten, ich hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht. Zwei Predigten, die vom letzten Sonntag und die von diesem Sonntag, die beide davon handeln, ja, dass Gott Menschen sucht, die eigentlich vor Aufgaben gestellt werden, die unmöglich erscheinen. So wie es vielleicht dem Kleinen hier geht, ja, eine Aufgabe, die nicht realistisch ist. Wie soll er das bewältigen? Wie soll er das schaffen? Und manchmal hat Gott für uns Aufgaben, die uns vielleicht genauso unrealistisch erscheinen. Und dann geht es uns so oder so. Ja, wenn wir heute jemand suchen, der für eine Aufgabe bestmöglich geeignet ist, dann würde man nicht den Kleinen für diesen Sumo-Kampf da nehmen oder suchen, sondern dann würden wir eine Stellenanzeige schreiben. Wir würden wahrscheinlich die besten Kräfte suchen. Und in so Stellenanzeigen, da kann man dann Worte finden, die habe ich aus Stellenanzeigen abgeschrieben, Kompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick, Führungsstärke, Entscheidungsfreude, Macherqualitäten, hat sogar jemand geschrieben oder sich gewünscht, Begeisterungskraft, Stratege, Visionär, Erfahrung und so weiter und so weiter. Das sind alles Eigenschaften, die man in solchen Stellenanzeigen finden kann und die gefordert werden, wenn man jemand für eine ganz besondere Aufgabe braucht, wenn man in einer Firma zum Beispiel einen Manager sucht, der halt vielleicht durch eine schwierige Situation durchsteuern soll. Die Stellenausschreibung Gottes schaut ganz anders aus. Das braucht er nicht. Gottes Stellenanzeige, die braucht vielleicht Lernbereitschaft oder Entwicklungspotenzial. Da muss nicht viel vorhanden sein, aber man muss halt bereit sein, sich entwickeln zu lassen. Oder Bereitschaft, Unterstützung, Hilfe anzunehmen. Das sind Erwartungen, die Gott an seine Führungsleute hat. Oder Gehorsam, Bereitschaft auf Gott zu hören. Das Alter spielt dabei keine Rolle. Das ist egal. Auch wie kräftig man ist oder wie stark man ist, ist nicht wichtig. Selbst die Erfahrung ist Gott eigentlich egal, wenn er für seinen Dienst Führungskräfte sucht. Wir haben ja in dieser Predigtreihe, die hat begonnen mit einem Text, den Paulus geschrieben hat im Korinther, im 2. Korinther 12, der Vers 9. Und dort hat Gott zu Paulus gesagt, lass dir meiner Gnade genügen, so übersetzt Luther, oder meine Gnade genügt dir. Christian hat uns diese Worte gebracht. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, oder meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Gott braucht also Menschen, nicht die stark sind, sondern die seine Kraft, seine Stärke in sich wirken lassen. In solchen Menschen kann Gott direkt wirken. Wenn ich meine Kräfte gebrauchen will, dann braucht Gott nicht in mir wirken. Wenn ich aber bereit bin, seine Kraft in mir wirken zu lassen, dann kann er in mir wirken. Und das haben wir gesehen bei Paulus in seinen Schwächen, wir haben das gesehen bei Mose, den er Unterstützung von seinem Bruder zur Seite gestellt hat, wir haben es gesehen bei Josua. Gott hat immer wieder Menschen berufen und zugerüstet in seinen Dienst. Und so wollen wir auch heute von zwei Beispielen hören, die Gott berufen hat in seinen Dienst und die eigentlich ja nicht dieser menschlichen, sondern die nur Gottes Stellenausschreibung entsprechen. Und zwar wollen wir heute von Gideon hören und dann auch noch von Jeremia. Ich finde es eigentlich wunderbar, dass uns in der Bibel von Menschen berichtet wird, die für seinen Dienst gebraucht worden sind, die eben nicht dieser menschlichen Stellenausschreibung entsprechen, die nicht irgendwelche Supermenschen sind, Übermenschen sind, sondern Menschen wie du und ich mit all unseren Schwächen und Unzulänglichkeiten. Und trotzdem hat Gott genau solche Menschen ausgewählt für seinen Dienst. Warum? Weil sie bereit waren, sich auch gebrauchen zu lassen. Obwohl die Aufgabe, die Gott vor sie hingestellt hat, eigentlich viel zu groß war für sie. Und so kann es auch uns in unserem Leben immer wieder gehen. Derzeit gibt es ja bei uns Überlegungen für ein neues Gemeindehaus. Ich weiß nicht, ob es dran ist. Aber so eine Aufgabe eines neuen Gemeindehauses kann eine übermächtige Aufgabe sein für uns. Jedenfalls kann es uns so erscheinen. Sehen wir uns daraus, finanziell, all die Arbeit, die da auf uns zukommt, sind wir fähig für diese Arbeiten? Fühlen wir uns befähigt, an so einem Projekt mitzuarbeiten? Sind wir da die Richtigen? Müsste da nicht ganz andere dafür gebraucht werden oder dafür gesucht werden? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dran ist derzeit, aber ich weiß eins, wenn es dran ist, wenn Gott das für uns als Möglichkeit sieht, dann wird er uns auch ganz klare Zeichen geben, dass wir darüber Klarheit haben. Und dann wird Gott uns auch so zurüsten, wie es notwendig ist. Genauso viel, nicht mehr und nicht weniger, wie es notwendig ist für eine Aufgabe, die er für uns vorgesehen hat. Egal, ob das finanziell ist oder die Zeit oder die Kraft, ganz egal. Er kann aus unfähigen Mitarbeitern, in unserem Sinn, fähige Mitarbeiter machen. Und so wollen wir uns zuerst jetzt Gideon anschauen. Gideon, darüber wird uns berichtet im Buch Richter, das ist nach zuerst die Mosebücher, dann Josua und dann Richter. Da wird uns berichtet von verschiedenen Menschen, die Gott berufen hat im Volk Israel. Das Volk Israel hat dieses große Wunder erlebt, den Auszug aus Ägypten durch das Meer hindurch, hat das Land Israel eingenommen, das verheißene Land, eigentlich eine wunderbare Zeit. Es ist ihnen gut gegangen, sie waren nicht mehr unterdrückt. Und doch haben die Israeliten dann, wie es ihnen so richtig gut gegangen ist, auf Gott vergessen. Und gemeint, wir wissen eigentlich selber, was für uns richtig ist, was wir tun wollen, welchen Weg wir gehen wollen. Und dann lesen wir immer wieder, die Israeliten taten, was dem Herrn nicht gefallen hat, was ihm missfiel. Für mich ein Bild auch in unserer Zeit. Wir hier in Europa leben jetzt seit 70 Jahren im Frieden, nicht in ganz Europa, aber zumindest in Österreich. Rundherum hat es in diesen 70 Jahren durchaus Kriege gegeben und gibt es auch heute. Aber zumindest in Österreich leben wir hier im Frieden. Es geht uns gut, relativ jedenfalls betrachtet, wenn man es mit vielen anderen vergleicht. Natürlich gibt es Gründe, wo man jammern kann oder wo man der Meinung ist, dass uns noch besser gehen könnte. Aber in Zeiten, wo es uns gut geht, sucht man da Gott? Braucht man ihn da? Da kann man doch wohl selber seine eigenen Wege gehen. Und für mich ist das ein Bild, das durchaus auch auf unsere Zeit, auf unser Europa, auf unser Österreich passt. Wenn es einem gut geht, sucht man Gott oft nicht. Vielleicht erst dann, wenn es einem schlecht geht. Jedenfalls, den Israeliten ist es dann immer wieder als Folge, als Konsequenz von dieser Missachtung Gottes Wege schlecht gegangen. Sie haben die Folgen letztlich auch gespürt oder bezahlt, die Folgen von dieser Missachtung. Immer wieder sind sie dann in Not gekommen, sind sie unterdrückt worden, so wie jetzt auch zu dieser Zeit Gideons bei Richter 6, wo wir lesen, dass sie unterdrückt waren von den Midianitern. Die Feinde haben sie besetzt, haben sie verjagt in Höhlen, in Schluchten, wo sie sich versteckt haben, als Folge, als Konsequenz von dem Tun der Menschen. Oft, wenn man dann so Situationen sieht, wo es jemand dann schlecht geht, wo es Krieg gibt, Krieg in der Familie, Krieg in einem Land, dann sagt man ganz schnell, ja, wie kann Gott denn das zulassen? Dann wäre auf einmal Gott zuständig für den Krieg oder für das Kämpfen oder für Not und Elend. Und nicht die Menschen, die vielleicht eben den Weg nach Gott, zu Gott nicht gesucht haben. Oder man sagt, da kann es doch keinen Gott geben, wenn er sowas zulässt. Mit den heutigen Medien und Nachrichten haben wir die Möglichkeit, fast überall online dabei zu sein, auch in solchen schlimmen Situationen. Eigentlich ist die Frage, wie Gott das zulassen kann, schon berechtigt, aber nur in dem Sinn, wie lange schaut Gott denn eigentlich zu, wenn die Menschen nicht den Weg mit ihm suchen, sondern gegen ihn? Wie viel Geduld hat er? Und wie greift er dann ein? Das Volk Israel, das sich immer wieder abgewendet hat von ihm, man muss sich das mal vorstellen, er zeigt ihnen den Weg durch das Meer, er zeigt ihnen, welchen Weg sie gehen können, wie sie die Feinde besiegen können, wenn sie sich nur an ihn halten. Und dann, wenn es ihnen gut geht, fallen sie ab. Gott hätte sie durchaus bestrafen können. Wie geht's den Kindern, wenn sie nicht das tun, was die Eltern sagen? Wenn sie nicht folgen, wenn sie den eigenen Weg gehen und nicht den, den die Eltern für sie vorgesehen haben. Als Eltern, wann weisen wir sie zurecht oder zeigen ihnen den richtigen Weg oder wie weit lassen wir sie auf einem Irrweg gehen? Wenn ich mit meinem Sohn früher am Berg gegangen bin und er vorgehen wollte, und ich sehe, dass er von der Markierung abweicht, wie weit lasse ich ihn alleine gehen? Oder gehe ich ihm nach? Oder beobachte ich ihn? Ja, so wie die Menschen dann doch in dieser Notsituation eins erkannt haben, sie haben zu Gott geschrien, so gibt es auch heute Menschen, die in Not dann zu ihm schreien. Ich sage jetzt nicht, dass die Not immer die Folge von Sünde ist. Aber wenn es einem schlecht geht, dann sucht man vielleicht Gott. Dann kann man vielleicht beten. Das kann man heute auch hören von Menschen, denen es so richtig schlecht geht. Und dann berichten, aber da habe ich dafür die unmittelbare, die totale Nähe gespürt und erlebt. Das ist okay, das Volk Israel hat auch zu ihm geschrien. Und Gott hört nicht weg. Auch wenn er sagen könnte, na, das ist deine eigene Schuld. Du hast dir den Weg ausgesucht, jetzt schau, wo es bleibst. Wer nicht hören will, muss fühlen, so lautet ein Sprichwort. Wenn ich mir den Weg aussuche, bin ich doch selber schuld dafür. Mit 15 war ich der Meinung, dass Arbeiten besser ist als Schule gehen, weil die, die gearbeitet haben, haben wir Geld verdient, die in die Schule gegangen sind, nicht. Da haben wir gedacht, naja, brauche ich keine Schule, wäre ich Arbeiter, Hilfsarbeiter, verdiene ich ja Geld. Habe ich gewisse Vorteile gehabt gegenüber anderen Freunden. Aber dann, wie der Sommer gekommen ist und die Ferien, ich hätte arbeiten sollen, die haben frei gehabt, habe ich mir dann gedacht, na, eigentlich hat doch die Schule auch Vorteile. Und dann bin ich im Herbst auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich doch wieder in die Schule gehen möchte. Die Schule hat gesagt, so geht's aber auch nicht, du kannst nicht kommen und gehen, wann du willst. Ja? Wo ich dann doch meinen Vater gefragt habe, ob ich wieder in die Schule gehen kann. Hätte er sagen können, dein Weg war das, jetzt tragst du auch die Konsequenzen. Aber mein Vater hat mein gutes Wort eingelegt beim Landesschulrat, den hat er gekannt. Und dann bin ich wieder in die Schule gegangen. Wir haben einen Vater, der auch ein gutes Wort für uns einlegt. Das heißt nicht, dass wir das immer ausnützen sollen, aber es ist eine schöne Erfahrung, wenn man das auch im Leben erfahren kann. In Richter 6 wird uns also berichtet, ich werde nicht den ganzen Text lesen, aber doch immer wieder so einzelne Verse, was sie getan haben. Die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hand der Midianiter. Okay? Sie haben nicht das getan, was Gott wollte. Dann sind ihm die Feinde gekommen. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Dort haben sie sich versteckt. Immer, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und auch Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie, lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Eine schlimme Zeit. Aber eigentlich sind sie ja doch selber schuld. Und im Vers 6 lesen wir dann, so wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern, da schrien die Israeliten zum Herrn. Das ist der Schlüssel zur Veränderung, zum Herrn zu schreien. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, ich habe euch aus Ägypten geführt und so weiter. Gott hört das und er schickt ihnen einen Propheten, jemand, der ihnen sagt, schaut's doch mal, ihr seid selber schuld an dem Weg. Gott hat euch das und das getan. Er hat euch immer wieder errettet. Er hat euch Gutes getan. Und so braucht ihr euch doch eigentlich nicht fürchten. Ihr habt einen großen Gott. Warum fürchtet ihr euch denn? Gott hat aber nicht nur den Propheten geschickt, sondern er hat auch Gideon geschickt. Und jetzt sind wir beim Vers 11. Bei unserem eigentlichen Predigttext. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abisritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in den Kelter, der mit dem Berge vor den Midianitern. Muss man sich vorstellen, die Midianiter haben sie ja immer wieder überfallen. Jetzt hat er einen Weizen geerntet, muss er schnell dreschen, muss er schnell die guten Körner rausholen, dass ihm nicht die Feinde schon wieder wegnehmen. Und in dieser Situation ist ihm der Engel des Herrn erschienen und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns das alles widerfahren? Wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. So reagiert Gideon. Gideon sagt, er war zuerst der Prophet, dann kommt Gott selbst in Form eines Engels zu ihm und sagt zu ihm, du bist ein Held. Und Gideon sagt, Held, schau dir die Situation an, rundherum. Pausenlos werden wir verfolgt, unterdrückt. Wo bleibt denn Gott? Eine durchaus verständliche Reaktion, glaube ich. wie wir vielleicht auch reagieren würden, wenn es uns richtig schlecht geht. Wo bleibst du denn? Aber der Herr wandte sich zu ihm, Vers 14, und sagt: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Kann man sich vorstellen, wie im Gideon das vorgekommen ist, lächerlich. Ich in der Situation, ich fürchte mich schon beim Dreschen vom Getreide und ich soll ein ganzes Volk retten. Und so hat er dann auch zu ihm gesagt: Ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist doch das geringste hier in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du dir niederschlagen sollst, wie einen Mann. Ich will mit dir sein. Das ist das Geheimnis. Gideon, du musst das nicht selber können. Ich bin mit dir. Du musst nur bereit sein für mich. Gideon fasst langsam Vertrauen, nicht so schnell. So schnell geht es bei uns wahrscheinlich auch nicht, wenn Gott so zu uns spricht. Er ist ja noch nicht sicher. Kann denn das wirklich so sein? Kann denn das so funktionieren? Und so hat er wieder geantwortet: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Gideon hört die Worte, aber die Worte alleine sind noch zu wenig für ihn. Er braucht auch noch ein Zeichen. Und der Herr könnte jetzt sagen: Ja, bitte, jetzt habe ich dir das gesagt, glaub mir doch. Ich werde es dann schon zeigen. Aber der Herr, in dem Fall der Engel, Gott durch seinen Engel, geht auf Gideon ein. Er kennt seine Schwächen, er kennt seine Ängste und so sagt er: Na, okay, gut, will dir Zeichen geben. Und so ist der Gideon ihm fortgegangen, hat ein Ziegenbock zugerichtet, hat Brot geholt, ist da zu der Eiche wieder gegangen und hat es da auf die Steine gelegt und hat dann noch die Brühe, die Suppe drüber gegossen. Und da steckte, das ist der Vers 21, da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote, da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Jetzt hat Gideon erkannt, das ist wirklich der Engel Gottes. Er hat es gesehen und hat gesagt: Ach Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Gott sucht sich einen jungen Mann aus, den jüngsten in seiner Familie. Gideon hätte ältere Brüder gehabt, wahrscheinlich auch stärkere. Er hat den jüngsten ausgesucht. Haben wir auch beim David schon einmal gehört. Das ist für Gott egal. Und Gott gibt ihm eine Aufgabe, aber er lässt ihn auch mit der Aufgabe nicht allein, sondern er bereitet ihn zu. Er gibt ihm Zeichen, weil sich Gideon gewünscht hat. Er gibt ihm die Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Ihr müsst die ganze Geschichte von Gideon lesen, es sind nur ein paar Kapitel. Eigentlich nur 3 Kapitel, aber echt spannend und faszinierend, wenn man dann liest, wenn man sich so zubereiten lässt, wie das weitergeht, wie Gott diesen jungen Menschen gebrauchen kann und wie Gideon dann wirkt und wie man auch immer wieder seine Ängste und seine Schwächen sieht. Gideon hat den Auftrag bekommen, die Altäre vom Götzen Baal niederzureißen, hat auch getan, aber nicht in Kraft, Zuversicht, sondern in der Nacht, still und heimlich. Könnte ja niemand sehen, hat es noch nicht solche Scheinwerfer gegeben wie heute. Damals war die Nacht wahrscheinlich noch finster. Da hat er sich ein bisschen sicherer gefühlt. Also wir kriegen vielleicht Aufgaben, fühlen uns noch nicht so ganz bereit. Okay, ist auch okay. Er hat das getan, was Gott von ihm wollte. Und so hat Gott durch ihn wirken können. Vielleicht trauen auch wir uns nur ein bisschen, aber nicht ganz. Dann dürfen wir auch unsere Ängste haben. Trotzdem dürfen wir auf ihn vertrauen und die Aufgabe, die uns Gott anvertraut hat, versuchen. Auch wenn es in der Nacht ist, ist egal. Für Gott gibt es keine Nacht. Gideon hat zuerst Gehorsam gehabt und durch den Gehorsam hat er gelernt. Und durch das Lernen und den Gehorsam ist er zur Stärke, zum Mut, zur Zuversicht gekommen. Gideon hat danach mächtige Kämpfe und Siege gefeiert, so dass ihn das Volk sogar zum König machen wollte. Gideon hat aber gesagt, nein, das will ich jetzt nicht, der Herr soll Herrscher sein. Also Gott hat durch ihn wirklich großartig gewirkt. Trotzdem für mich interessant zu lesen im Kapitel 8, die Verse 24 bis 27, wo Gideon nach so einem erfolgreichen Leben und nach so tollen Erfahrungen, die er gemacht hat, doch auch schwach geworden ist und aus der Beute, die sie bei ihren Siegen eben eingenommen haben, aus dieser Beute einen goldenen Götzen, einen Ephod gemacht hat und ihn aufgestellt hat und dort Abgötterei betrieben hat. Dieser Götze ist Gideon dann auch zum Fallstrick geworden, lesen wir. Also, es gibt nicht unbedingt ein Happy End. Wie das wirkliche Ende war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es auch bei so einem starken Mann Schwächen. Und ich finde es faszinierend, dass uns die Bibel das auch so unverblümt berichtet. Nicht nur irgendwelche Heldenepos oder Berichte, wie man es heute wahrscheinlich so gerne tun wird, wann jemand so ein richtiger Held ist, ein Vorbild, sondern auch die Schwächen werden berichtet. Und was können wir daraus lernen? Auch wir können einmal schwach werden, auch wir können einmal fallen oder Dinge tun, die wir für unrichtig finden. Aber wir dürfen immer und immer wieder umkehren. Das zweite Beispiel in unserer heutigen Predigt ist Jeremia. Da gibt es einige Parallelitäten zu Gideon. Jeremia hat 400-500 Jahre, 450 Jahre nach Gideon gelebt. Das Volk Israel hat nach der Zeit der Richter dann einen König gewollt, hat es auch bekommen, zuerst Saul, dann David, dann Salomo, dann andere. Das Volk Israel hat wunderbare Zeiten erlebt, einen tollen Tempel gebaut und so weiter und viele Jahre Frieden gehabt. Und doch sind sie immer wieder abgefallen, haben sogar miteinander gestritten, Israel und Juda, und Kriege geführt. Und Gott hat all das gesehen und all das auch immer wieder mit ansehen müssen, wie das Volk immer wieder schwach geworden ist. Und immer wieder, speziell dann, wenn es ihm besonders gut gegangen wäre, nicht gesagt hat, Herr, danke, dass es mir gut geht, sondern auf ihn vergessen hat und Wege gesucht hat, die Gott so nicht vorgesehen hat. Und in so einer Zeit, wo es dem Volk dann besonders schlecht gegangen ist, in so einer Zeit hat Jeremia gelebt. Und auch Jeremia wurde von Gott auserwählt. Und das können wir in den ersten Versen in dem Buch Jeremia lesen. Jeremia, der große Prophet, da lesen wir im Vers 4, im ersten Kapitel, und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das hat Gott zu Jeremia gesprochen. Und Jeremia hat nicht gesagt, super Herr, tolle Aufgabe, ja, das wollen wir jetzt angehen. Sondern Jeremia hat gesagt, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia hat sich absolut unfähig gefühlt, zu predigen, zu reden, dem Volk zu sagen, ihr seid auf einem verkehrten Weg, kehrt's um, das ist nicht angenehm, einem Volk sowas zu sagen. Wer traut sich heute, einem Politiker zu sagen, das, was du da jetzt forderst, ist nicht richtig? Das entspricht nicht Gottes Wille. Das ist nicht einfach. Jeremia hat sich da absolut überfordert gefühlt. Aber Gott hat zu ihm gesagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Auch hier wird jemand berufen, der eigentlich nicht dem Idealbild des Redners entspricht. Wenn wir einen Prediger suchen, na, dann wollen wir schon einen haben, der gut reden kann und der entsprechende Erfahrung hat. Klar, wenn in der Firma jemand gesucht wird für solche Aufgaben, dann wird das natürlich auch geprüft, ob man diesen Dingen entspricht. Gott sucht sich jemand anderen aus. Er braucht nicht jemand, der gut reden kann. Der wird vielleicht seine eigenen Worte reden. Er braucht aber jemand, der bereit ist, dass er Gott durch ihn reden kann. Jeremia war also überhaupt nicht erfreut, zumindest lesen wir das in den Versen, oder stolz oder sonst irgendwas, für diesen Job, sondern er wollte eigentlich Gott überzeugen, dass das die falsche Personalwahl ist. Aber Gott hat sich nicht überzeugen lassen, sondern Gott hat ihn zubereitet. Er hat ihn nicht ins kalte Wasser geschmissen, er hat ihn zubereitet. Gott weiß, dass diese Aufgaben, die er ihm da zumutet, dass er die nicht von sich aus kann. Gott weiß das, er weiß das auch von dir. Die Aufgaben, die er uns zumutet, die können wir nicht von uns aus. Aber er weiß genau, was er uns geben muss, dass wir das tun können, dass wir das bewältigen können. Gott hat es im Vers 8 und im Vers 19 ihm auch versprochen. Im Vers 8, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und im Vers 19, wenn sie wieder dich streiten, sie werden dir nichts anhaben können, denn ich bin bei dir, dass ich dich errette. Du musst dich nicht selber retten vor den Feinden, das könntest du sowieso nicht. Ich errette dich. Diese Zusage hat Jeremia gehabt und diese Zusage dürfen auch wir haben. Gott hat ihn dann sukzessive zubereitet, Schritt für Schritt. Er hat ihm einen erwachenden Zweig gezeigt, einen siedenden Kessel. Er hat ihm gezeigt, in Zeichen, was er vorhat mit seinem Volk und was auf Jeremia zukommt. Jeremia soll zu diesem Volk predigen. Er soll dem Volk zeigen, dass es auf einem falschen Weg ist. Und was mich auch fasziniert, Jeremia ist ein bisschen länger, das wäre dann vielleicht so die Urlaubslektüre, dass das ganze Buch lest, das sind einige Kapitel mehr, 52 oder so. Aber faszinierend, was dieser Jeremia alles erlebt hat. Und wie Gott diese Worte, die er da ganz am Anfang seiner Berufung zu ihm gesagt hat, wie Gott diese Worte eingelöst hat und ihn immer wieder beigestanden ist. Und wie ist Jeremia dabei gegangen? Jeremia ist bekannt als der Jammerer, der Jammerprophet, der Suderer, würde man sagen, in Österreich. Immer wieder ist ihm die Aufgabe, die Gott ihm da zugemutet hat, zu groß erschienen. Und immer wieder hat er geklagt, gejammert, gesudert. Von uns Österreichern behauptet man ja, dass wir das auch sehr gut können. Vielleicht sind wir deswegen da besonders auch vorbereitet. Aber immer wieder lesen wir das, lesen wir zwei Stellen. In 8,21 zum Beispiel heißt es: Mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich gräme und entsetze mich. Eigentlich ein frommes Motiv. Er jammert nicht wegen sich selber, sondern wegen seinem Volk. Das soll ich bekehren, dem soll ich predigen. Das Volk hat es doch gar nicht verdient. Das will das ja gar nicht. Oder in 9,1: Ach, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste. So wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen ziehen. Das sind lauter Ehebrecher und treulose Haufe. Diesem Volk, Ehebrecher, treulose Menschen, denen soll ich predigen. Die haben es doch gar nicht verdient, da wäre es in der Wüste noch gescheiter. Irgendwo, brennheiß vielleicht, aber doch nicht diesem Volk zu predigen. Immer wieder hat Jeremia geklagt und immer wieder hat ihn Gott trotzdem gebraucht für seine Aufgabe. Übrigens, ein Aspekt ist mir bei diesem Klagen auch wichtig geworden, den ich an dieser Stelle da einbringen möchte. Wenn Gott jemanden für eine Aufgabe erwählt hat, so wie den Jeremia, dann hat er jemanden erwählt, der immer wieder an seine Grenzen oder vielleicht auch sogar über seine Grenzen gegangen ist. Der seine Schwächen gespürt hat, der erkannt hat, das schaffe ich nicht. Und so glaube ich, dass wir das auch heute uns bewusst machen dürfen. Wenn Gott heute jemand beruft, als Pfarrer, Pastor, Prediger, als Ältester oder für welchen Dienst auch immer, für die Musik oder ganz egal, dann glauben wir, ja, Gott hat den berufen, also der muss seinen Job doch jetzt so richtig super machen können. Immer. Top. Aber auch wenn jemand Pastor ist, auch wenn jemand von Gott berufen ist, auch wenn jemand Ältester ist, so darf er seine Ängste haben, Zweifel, Schwächen, vielleicht sogar Burnout. Auch das gibt es unter Pastoren und unter Pfarrern. Ausgebrannt sein, leer sein, einmal eine Zeit brauchen des Rückzugs. Das dürfen und sollen wir auch unseren Leitern zugestehen. Für mich war das ein Auftrag, auch bewusst zu sein. Man wünscht sich oft doch so, na, wenn der vorne steht, dann soll er doch und soll er, und ich kann mich dahinter verstecken. Wäre ein bisschen einfach und bequem. Nein. Mein Auftrag ist, sie zu unterstützen. Im Gebet oder wo oder wie auch immer. Die stehen vorne, die stehen an der Front, die kriegen den Kampf ganz besonders ab. Jeremia hat sich sicher gefreut, wenn jemand ihm zur Seite gestanden ist. Und das gilt, glaube ich, auch für uns heute. Ein zweiter Aspekt: Gott hat Jeremia auserwählt als Prophet für sein Volk. Da waren, ich weiß nicht wie viele, 100.000 andere Menschen in diesem Volk. Gott hat Jeremia auserwählt. Er hat nicht alle auserwählt. Und er erwählt auch heute nicht alle für bestimmte Aufgaben und Dienste. Er erwählt nicht alle als Leiter oder Älteste. Und auch nicht alle für die Musik. Würde auch nicht funktionieren. Er erwählt bestimmte Leute für bestimmte Aufgaben. So hat er es damals gemacht und so macht er es heute. Einige von euch haben vielleicht dieses Dienstseminar gemacht. Und auch ich habe dort auf ganz besondere Art und Weise spüren und kennenlernen dürfen, welche Dienste hat Gott vielleicht für mich vorgesehen? Was will er, dass ich mache? Das ist die Einstellung, mit der man dieses Seminar macht. Nicht unbedingt, wo habe ich tolle Fähigkeiten und Begabungen, vielleicht das auch, aber vielmehr, was will er, wo er mich hinstellt? Und das kann durchaus eine Position sein, die du für dich so nie ausgesucht hättest. Wo du sagst, na, das hätte ich nicht wollen. Was anders wäre für mich dran, aber doch das nicht. Da soll er doch bitte den oder den wählen, der kann das viel besser. Aber Gott wählt Menschen nach seinen Vorstellungen aus und er kann auch dich nach seinen Vorstellungen auswählen und nicht nach deinen. Wie gesagt, möchte ich da Urlaubslektüre empfehlen, das ganze Buch Jeremia zu lesen, wie Gott gewirkt hat. Es ist nicht nur ein hochinteressanter historischer Bericht, sondern es ist eigentlich topaktuell. Die Botschaft darinnen ist für uns hier in Wels, in Österreich, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unseren Berufen, in der Schule top aktuell. Gott kann auch heute Menschen berufen, genauso wie damals. Diese Beispiele waren jetzt im Alten Testament, 3.500 Jahre zurück. Aber Gott kann auch heute schwache Menschen auswählen, um auf seine Art zu wirken. Ich habe hier nur zwei ausgewählt, Joni Eriksen-Tada, vielleicht bekannt. Sie ist in jungen Jahren bei einem Schwimmunfall querschnittgelähmt worden, kann ihre Hände nicht bewegen, sie kann nur die Arme durch viel Training ein bisschen auf und ab, aber ab dem Halswirbel gelähmt. Und diese gelähmte Frau hat Gott verwendet als Autorin von 35 Büchern, die in 40 Sprachen übersetzt wurden und über 3 Millionen Mal verkauft worden sind. Sie ist Malerin mit dem Mund, weil sie ihre Hände ja nicht bewegen kann. Sie ist Ehefrau seit 1982. Sie ist Sängerin, sie ist vortragende Referentin, sie ist Schauspielerin. In dem Film Joni hat sie selbst die Hauptrolle gespielt und auch den Titelsong gesungen. Sie hat 4 Ehrendoktortitel, sie ist Gründerin eines christlichen Hilfswerks für Behinderte und sie ist Beraterin. Sie hat vielen Menschen Trost machen können durch ihre Schwäche, durch ihre Behinderung. Oder ein anderes Beispiel aus Österreich, Thomas Geiersbichler, ein Salzburger, der auch in jungen Jahren durch einen Unfall gelähmt wurde. Allerdings kann er seine Hände noch bewegen, sondern erst unterhalb gelähmt. Und der durch diesen Unfall in ein richtig tiefes Loch gefallen ist. 3 Jahre lang Drogen, Alkohol, Rauchen, also so richtig die Tiefen des Lebens kennengelernt hat. Und dann hat sich sein Leben komplett geändert. Komplett. Dann hat er Gott kennengelernt, er hat Jesus kennengelernt, er hat das Rollstuhlfahren kennengelernt, dass man das nicht nur zum Fortbewegen, sondern auch als Sport machen kann. Er ist seither Rennrollstuhlfahrer, vielfacher Weltrekordhalter, 6-mal Weltmeister, 2-mal Olympiasieger bei Paralympics, x-fach Europameister. Und hat auch dieses Buch geschrieben und er will in diesem Buch auch Mut machen. Sein Lebensmotto ist, dem Glaubenden ist alles möglich. Auf den Glauben kommt es drauf an, nicht auf die Begabungen, die wir vielleicht haben. Und so bekennt er sich auch ganz klar zu seinem Glauben, wann er im Fernsehen oder irgendwo eingeladen wird. Gott kann solche Menschen gebrauchen, um uns Mut zu machen. Das heißt aber jetzt nicht, also der Umkehrschluss ist nicht zulässig, dass Gott jeden zuerst der Behinderung schicken muss, dass er ihn gebrauchen kann. Oder auch nicht, dass er jeden Behinderten für solche bestimmten Aufgaben braucht. Das ist nicht zulässig. In Österreich, bei der Evangelischen Allianz, gibt es eine Plattform, die heißt Christ und Behinderung, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, um durch und mit ihrer Behinderung auf besondere Art und Weise Gott zu dienen, sich gegenseitig zu stärken. Aber es ist völlig egal, welche Behinderung das ist. Jeder von uns hat irgendwelche Behinderungen, hat irgendwelche Schwächen, hat irgendwelches Leid oder Not. Gott kann das gebrauchen, muss nicht. Er kann es auch verändern. Es ist seine Autorität. Er kennt alle deine Schwächen, auch wenn man es von außen nicht sieht, auch wenn du körperlich nicht behindert bist. Gott kennt deine Schwächen ganz genau. Und er weiß, ob er deine Schwächen benutzen kann, für eine ganz besondere, ganz bestimmte Aufgabe, die es vielleicht nur du auf diese Art und Weise wahrnehmen kannst, die vielleicht ein anderer so nicht wahrnehmen kann. Ich möchte es jetzt zusammenfassen. Was können wir aus diesem Text lernen? Was können wir uns mitnehmen in diesen Sonntag, in diesen Alltag? Gott kann schwache Menschen gebrauchen. Er kann sie stark machen. Er kann sie fähig machen, in seinem Namen zu wirken. Du brauchst keine Stärke dafür, die du selbst mitbringst. Gott kann unsere Schwächen ausgleichen. Er kann es durch besondere Unterstützung kompensieren. Er kann uns jemanden an die Seite stellen oder wie auch immer, dass wir trotz unserer Schwächen gebraucht werden können. Ein drittes: Gottes Stellenausschreibung ist absolut ungleich mit unserer menschlichen Stellenausschreibung. Gottes Plan ist ein anderer Plan. Gott kann dich gebrauchen, so wie du bist. In einer Firma hättest du vielleicht mit deinen Begabungen für irgendwelche bestimmten Jobs keine Chance. Vielleicht hat dir das auch jemand gesagt nach einem Bewerbungsgespräch. Meistens sagen sie also nicht so direkt, dass man nicht geeignet ist dafür. Gott sagt das nicht zu dir. Er rüstet dich zu in den Punkten, die ihm wichtig sind. Er bildet Menschen aus. Das ist das vierte. Er hat den Gideon und auch den Jeremia nicht ins kalte Wasser geschmissen. Er hat sie zugerüstet, er hat sie ausgebildet, er hat sie unterstützt. Aber man muss dazu bereit sein, sonst funktioniert das nicht. Gott kann, und da möchte ich das kann betonen an dieser Stelle, Schwäche in Stärke verwandeln. Er tut es aber nicht automatisch und auch nicht immer und auch nicht bei jedem. Er wirkt souverän nach seinem Plan. Er tut es nur dann, wenn er weiß, dieser Mensch kann dann danach auch für diesen besonderen Dienst gebraucht werden. Ein sechstes: Gott hat Geduld. Wenn er jetzt jemand auswählt, wenn er ihn zurüstet und wenn es dann nicht gleich auf Anhieb so funktioniert, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wenn es nicht immer der gerade, direkte, einfache Weg ist. Gott hat Geduld. Er weist hin auf einen falschen Weg. Er hat mit seinem ganzen Volk Geduld gehabt. Gott hat auch mit Österreich Geduld. Auch mit Wels. Auch mit dir und mit mir. Er hat Geduld. Er weist uns hin. Er schickt uns Propheten. Er schickt uns einen Bruder, eine Schwester, wen auch immer, der uns sagt, vielleicht ist das nicht richtig, was du tust. Er schickt uns unser Gewissen. Er kann direkt in unser Gewissen reinreden. Wir können das Gewissen abdrehen, wie ein Radio. Aber Gott schickt es immer wieder ins Gewissen. Hör auf dein Gewissen. Er sagt dir, was er für richtig findet. Er hat aber Geduld mit dir, braucht keine Angst haben. Die Entscheidung für Gott, das sehen wir beim Gideon und auch beim Jeremia, hat Konsequenzen. Es ist nicht ein einfacher Weg. Wie viel hat Jeremia gejammert, gesudert? Es hat Konsequenzen, sich auf diesen Weg einzulassen. Aber die Entscheidung gegen Gott hat auch Konsequenzen. Andere. Wir dürfen klagen, wenn wir uns schwach fühlen. Wenn wir uns überfordert fühlen. Wenn wir uns ausgebrannt fühlen. Wir dürfen ihm das sagen. Wir sollen es ihm sogar sagen. Wir müssen keine Übermenschen sein, auch in einer bestimmten Aufgabe nicht. Gott erwartet keine Übermenschen. Und das Happy End ist auch nicht garantiert. Wir dürfen es erwarten, es wird letztlich ein Happy End im Himmel geben, davon bin ich ganz überzeugt. Das wird es wohl geben. Aber das Happy End hier auf dieser Erde ist nicht immer garantiert. Es ist sein Weg, den er für dich und für mich vorgesehen hat. Ich mag uns jetzt noch die Zeit geben, über das Gehörte nachzudenken, vielleicht wirken zu lassen, bevor wir dann mit einem Abschlusslied diesen Gottesdienst beenden. Hör auf dein Gewissen, hör auf das, was Gott zu dir redet. Red mit ihm, sag's ihm, laut oder leise, was du fühlst und was du denkst.